NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Mai 1976. Der Todestag des Philosophen Martin Heidegger.
Todtnauberg im Schwarzwald. Auf einem Abhang eine kleine Berghütte, vor der Wasser in einen groben Holzbrunnen plätschert.
Es hat dort schon eine besondere Atmosphäre, nicht wahr? Die ganze Situation da ist ziemlich karg. Sie haben da ja kein fließend Wasser. Sie haben ja nur diesen Brunnen, der davor steht. Sie haben auch keine Heizung, sondern sie haben nur Kachelöfen.
In dieser einfachen Hütte verfasst einer der umstrittensten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts viele seiner Werke, Martin Heidegger.
Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen.
Also es ist ganz unzweifelhaft, dass solche Orte eine Bedeutung haben. Das würde ich halt so sagen für eigentlich jeden Philosophen oder jeden Denker, jeden Künstler, der sich längere Zeit an einem Ort aufgehalten hat.
Meint Professor Peter Trafny, Leiter des Martin-Heidegger-Instituts an der Universität Wuppertal und Mitherausgeber der Heidegger-Gesamtausgabe.
Das Leben manifestiert sich ja auf die eine oder andere Art und Weise in der Kunst, in der Dichtung oder im Denken. Aber auf welche? Das wird sich nicht so einfach sagen lassen.
Martin Heidegger tritt seinen Lebensweg 1889 an, am Fuße der Schwäbischen Alb im Städtchen Meßkirch. Sein Vater ist Küster der örtlichen Kirche und so wächst Heidegger in einem tiefkatholischen Umfeld auf.
Hinter dem Schloss ragt der Turm der St. Martinskirche. Die alte Glocke, an deren Seilen oft Bubenhände sich heiß gerieben, zittert unter den Schlägen des Stundenhammers, dessen finster, trolliges Gesicht keiner vergisst.
Dass aus dem kleinen Heidegger einmal ein Professor werden könnte und noch dazu ein berühmter, daran ist bei einem Jungen aus einfachen Verhältnissen damals nicht zu denken. Aber Heidegger ist nicht nur katholisch, sondern auch begabt. Und so nimmt sich die Kirche seine an. Mit 20 wird Heidegger Priesterseminarist und beginnt ein Studium der Theologie und Philosophie an der Universität Freiburg.
Das Einfache ist noch einfacher geworden. Spricht die Seele, spricht die Welt, spricht Gott?
Vor allem spricht die Philosophie zu Heidegger. Nach 2 Jahren hängt er das Theologiestudium und die geistliche Laufbahn an den Nagel und konzentriert sich nur noch auf die Philosophie. Er promoviert und habilitiert und wird 1919 zum Assistenten des Begründers der Phänomenologie, Edmund Husserl, dessen Lehrstuhl er später erbt. Bei Philosophiestudenten ist Heidegger bald ein Shootingstar.
Wer nicht auf den Kopf gefallen war, wusste so in den frühen 20er Jahren, dass es Heidegger gab. Und dass man nach Freiburg ging, zu Heidegger statt zu Husserl, war natürlich fast eine Provokation.
Berichtet Hans-Georg Gadamer, einer jener Schüler Heideggers, die selbst zu großen Philosophen wurden.
Und dieser kleine Mann trat dann aufs Katheder und, ja, wie soll ich das schildern? Die stärkste geistige Kraft, die mir jemals auf einem deutschen Katheder begegnete. Jede Stunde hatte irgendeinen Donnerschlag und am Schluss blieb man halb betäubt zurück.
Heideggers Vorlesungen üben eine enorme Faszination auf junge Menschen aus, unter ihnen Hannah Arendt.
Das Gerücht sagte es ganz einfach. Das Denken ist wieder lebendig geworden. Es gibt einen Lehrer. Man kann vielleicht das Denken lernen.
Die später bekannte Denkerin und der verheiratete Professor und Vater von 2 Söhnen beginnen eine Liebesaffäre. Der Sog, der so viele in den Bann Heideggers zieht, geht vor allem von dem ungewöhnlichen Gegenstand seiner Philosophie aus.
Die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein.
Diese Formulierung ist natürlich nicht so ganz einfach zu verstehen, sondern muss interpretiert werden. Also wir leben im Alltag mit Stühlen, Tischen, Menschen, Tieren, Computern und so weiter. All das, was sich materiell zeigt, lässt sich als Seiendes bezeichnen. Heidegger sagt nun, dass dieses Seiende in einem wie auch immer gearteten Bezug zum Sein steht. Also als etwas, das sich als solches nicht zeigt, das sich verbirgt.
Dieses mysteriöse Sein ist etwas, das alles, was ist, durchdringt. Für manche Heidegger-Interpreten trägt es sogar religiöse Züge. Vor allem aber lässt es sich nicht begrifflich fassen. Heideggers Philosophie steht damit im Gegensatz zur übrigen Philosophie seiner Zeit. Die ist sehr auf sachlich-analytische bedacht. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man eben schweigen, ist der allgemeine Tenor. Genau diesem Unaussprechlichen möchte Heidegger jedoch auf die Spur kommen.
Es stellt sich ja nun die Frage, wie lässt sich dieses sich nicht Zeigende eigentlich zur Sprache bringen? Und Heidegger meint nun, und das ist eine seiner vielleicht doch innovativsten Leistungen, dass die Philosophensprache, die sich am Begriff orientiert, schon von vornherein an diesem Phänomen irgendwie vorbeigeht. Deswegen greift nun Heidegger an verschiedenen Stellen seines Denkens zur Sprache der Dichter.
Denken wir nun das so zu denkende Sein nicht mehr nur in seiner Beziehung zum Seienden. Denken wir das Anwesen lassen aus ihm selbst. Eigentlicher, dann sagt es uns, das Anwesen lassen wird dadurch in sein eigenes bestimmt, dass es ins Unverborgene bringt. Anwesen lassen heißt entbergen.
Wer sich nie mit Heideggers Philosophie beschäftigt hat, auf den wirkt seine Sprache wie Kauderwelsch. Für jene, die sich auf sein Denken einlassen, hat sie dagegen einen ganz besonderen Reiz. Das gilt auch für Heideggers Studenten in den 1920er Jahren. Endlich, so scheint es ihnen, endlich lehrt da jemand keine von der Welt abgehobene Philosophie, sondern ein Denken, in dem es ganz konkret um sie selbst geht. Will der Mensch zum Kern seines eigenen Daseins vordringen, so muss er verstehen, was das Sein ist und wie er sich selbst zum Sein verhält. Heideggers Existenzialanalyse in seinem 1927 veröffentlichten Hauptwerk Sein und Zeit kommt zu dem Ergebnis: Der Sinn von Sein ist die Zeit. Die Vergänglichkeit gehört zum innersten Kern unseres Daseins.
Also damit hat er, wie ich denke, gleich mehrere Töne getroffen, die in dieser Zeit anklangen in sämtlichen gesellschaftlichen Kontexten. Im Hintergrund liegt der Erste Weltkrieg, die Erfahrung eines abrupten Sterbens in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Es gibt auch wirtschaftliche Unsicherheit. Das heißt also, es gibt eine existenzielle Unsicherheit und Unruhe.
Auch ein anderer schafft es in jenen Jahren, den Zeitgeist anzusprechen. Adolf Hitler. Martin Heidegger sympathisiert mit den Nationalsozialisten und tritt 1933 in die NSDAP ein. Ein Schritt, der Heidegger-Interpreten zum Grübeln bringt. War Heidegger verwirrt oder gründet die Sympathie für den Nationalsozialismus in seiner Philosophie?
Natürlich gibt es diese Versuche aus philosophieinternen Momenten, diesen Übergang zu stiften. Das würde ich nur in Grenzen für möglich halten. Heidegger hat sich von früh auf immer für das revolutionäre Ereignis interessiert. Und nun kam es dazu, dass er durchaus deutschnational dachte.
Der kleine Mann mit Hang zum Heldentum, der den Ersten Weltkrieg in einer Postüberwachungsstelle verbracht hatte, weil er für Kampfeinsätze ausgemustert worden war, macht unter den Nazis Karriere. Im Mai 1933 wird Heidegger zum Rektor der Universität Freiburg gewählt. Obwohl Heidegger auch bei der Antrittsrede nur seine Philosophie, das Erwachen aus der Seinsvergessenheit im Kopf hat, treffen seine Worte den völkischen Ton der Zeit perfekt.
Die Übernahme des Rektorats ist die Verpflichtung zur geistigen Führung dieser hohen Schule. Die Gefolgschaft der Lehrer und Schüler erwacht und erstarkt allein aus der wahrhaften und gemeinsamen Verwurzelung im Wesen der deutschen Universität. Dieses Wesen aber kommt erst zu Klarheit, Rang und Macht, wenn zuvörderst und jederzeit die Führer selbst Geführte sind. Geführt von der Unerbittlichkeit jenes geistigen Auftrags, der das Schicksal des deutschen Volkes in das Gepräge seiner Geschichte zwingt.
Er ist natürlich bereit, 1933, 1932 seine Philosophie vollständig auf die neue Situation einzustellen. Er hat dem deutschen Volk dann wahrscheinlich bis 45, 46 oder vielleicht auch unausgesprochen bis zu seinem Tod eine geschichtliche, historische Mission zugesprochen.
Überraschenderweise tritt Heidegger bereits 1934 als Rektor zurück, ein Jahr nachdem er sein Amt angetreten hat. Einige werten diesen Schritt als Distanzierung von der nationalsozialistischen Ideologie.
Ich würde behaupten, das ist die Geste des Revolutionärs, dem die Revolution nicht revolutionär genug ist. Also er merkt, dass Hitler und vor allen Dingen die Partei die großen Versprechen in seinem Sinne, die Welt zu verändern, dass der Nationalsozialismus da auf ganz andere Pferde gesetzt hat.
Nach dem Krieg spielt Heidegger seine Verbindungen zu den Nazis herunter. Man glaubt ihm und so wird sein Lehrverbot bereits 1949 wieder aufgehoben. Neben dem Sein geht es in seiner Philosophie nun verstärkt um die angesagten Themen Naturverbundenheit und Technikkritik. Einige meinen, Heidegger habe so vor allem von seiner Rolle im Nationalsozialismus ablenken wollen.
Wenn die Rätsel einander drängten und kein Ausweg sich bot, half der Feldweg. Denn er geleitet den Fuß auf wendigem Pfad still durch die Weite des kargen Landes. Der Mensch versucht vergeblich, durch sein Planen den Erdball in eine Ordnung zu bringen, wenn er nicht dem Zuspruch des Feldweges eingeordnet ist.
Naturverbundenheit und Technikkritik sind für Heidegger keine neuen Themen. Schon immer hat er in der fortschreitenden Technisierung ein Hindernis auf dem Weg zum Sein gesehen. Und seine Verbundenheit mit der heimatlichen Scholle ist geradezu legendär. Nie hat er den Schwarzwald gern für längere Zeit verlassen. Trotzdem trifft Heidegger mit der Betonung dieser Themen wieder mal den Zeitgeist und erschließt sich ein neues Publikum.
Geister, die nicht unbedingt an Philosophie interessiert sind, sondern an geistiger Nahrung oder wie man das nennen will, die können daran natürlich dann gut andocken.
Während Heideggers Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon längst neue Denkströmungen beeinflusst, entbrennen immer wieder Debatten über sein Verhältnis zu den Nazis und deren Ideologie. Heidegger selbst äußert sich bis zu seinem Tod am 26. Mai 1976 nicht zu seinen persönlichen politischen Ansichten. Erst knapp 40 Jahre später bringen die sogenannten schwarzen Hefte Licht in die Sache.
Die Hefte sind schlicht Notizhefte, die schwarz sind. Er begann 1931 damit, darin Aufzeichnungen zu versammeln. Diese Hefte hat er bis 1970 ungefähr geführt und ganz offensichtlich ein besonderes Verhältnis zu ihnen gehabt. Selbst den engsten Mitarbeitern waren sie nicht zugänglich.
Als 2014 die ersten schwarzen Hefte veröffentlicht werden, scheinen die noch offenen Fragen um Heideggers politische Gesinnung endlich beantwortet. Herausgeber Peter Trafny.
Wir finden klare Bezugnahmen zu politischen Ereignissen, leider Gottes grundsätzlich mit einem affirmativen Grundton zu dieser sogenannten nationalsozialistisch-deutschen Sendung. Natürlich gibt es eindeutig antisemitische Passagen. Keine einzige empathische Äußerung zu einem Einzelschicksal. Nicht eine einzige über das, was in Auschwitz passiert ist. Und das ist die Wunde, die sich, wenn wir eine solche Äußerung nicht irgendwo mal finden, die sich auch nicht schließen wird.
Und muss man aufgrund dieser neuen Erkenntnisse nun Heideggers Philosophie ad acta legen? Kann man sich an ihr vielleicht sogar mit gefährlichen Gedanken infizieren?
Nun, philosophische Texte sind ja keine Krankheiten, deswegen kann man sich auch nicht mit irgendwas infizieren. Also in der Hinsicht glaube ich, dass sich Heideggers Philosophie als ein großes Ereignis im 20. Jahrhundert auch weiterhin erhalten wird. Aber eine unkritische Heidegger-Orthodoxie, die das für völlig unproblematisch hält, dieses Werk, das wird es nicht mehr geben. Das ist ganz klar.
So wird der Mensch zerstreut und weglos. Das Einfache ist entflohen. Seine stille Kraft ist versiegt.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Martin Heidegger, der am 26. Mai 1976 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.